Welt der Frauen, das allererste Frauenmagazin Österreichs zum Hören. Birgit Brunsteiner im Gespräch mit spannenden Persönlichkeiten.
Mein Name ist Annemarie Dipplinger. Ich bin Gendermedizin-Expertin und freue mich heute, über das Thema Gendermedizin sprechen zu dürfen. Es ist wichtiger denn je.
Ich bin Uschi Postl. Ich bin Gynäkologin aus Leonding. Freue mich heute, bei der Annemarie in diesem wunderschönen Ambiente zu sein. Ich bin begeisterte Gynäkologin, seit ich die Geburt des ersten Kindes erleben durfte.
Und ich bin Birgit Brunsteiner und freue mich, dass Sie mit dabei sind beim Welt der Frauen Podcast und dass ich mit diesen beiden hochspannenden Persönlichkeiten heute über die Themen Gendermedizin und Gynäkologie sprechen darf. Und ich beginne gleich mit dir, Annemarie. Du bist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Soziologin und Doktorin für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Krankenhausmanagerin und Pädagogin, ebenfalls Geschäftsführerin der Oberösterreichischen Landespflege- und Betreuungszentren und Autorin. Wann hast du Zeit zu schlafen, könnte man sich da fragen. Uschi Postl, du bist Gynäkologin aus Leidenschaft, von der ehemaligen Oberärztin im AKH und in der ehemaligen Landesfrauen- und Kinderklinik, dann gewechselt in die eigene Ordination in Leonding, wo du dich jetzt mit vollem Herzblut um deine Patientinnen kümmerst. Anna-Maria, du warst eine der allerersten Frauen in Österreich, die sich überhaupt für Gendermedizin interessiert und später dann auch eingesetzt haben. Wie ist es dazu gekommen? Das war wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Und wann war das?
Naja, ich habe mein Soziologiestudium 2003 abgeschlossen, bin dann ja gezwungenermaßen in viele Gender-Lehrveranstaltungen gegangen. Der Lehrplan sah das vor und habe mir am Anfang immer gedacht, Gender, naja, was soll Gender, mein Gott. Habe aber dann schnell erkannt, dass gerade die Gender-Medizin eine ganz, ganz neue Forschungsrichtung ist, die von den USA kommt, und dass es wirklich nicht, wie in der Gesellschaft gefordert, bei Gleichstellungspolitik um Gleichstellung geht, sondern es geht um eine geschlechtsspezifische Medizin, eine Ungleichbehandlung, Mann und Frau spezifisch, und das ist das Wichtige.
Wie haben damals die männlichen Kollegen und auch die männliche Ärzteschaft darauf reagiert?
Naja, ich habe mein erstes Buch zum Thema Gendermedizin 2006, 2007 geschrieben und ich dachte mir, die Mediziner, Medizinerinnen, die werden aufschreien, die werden sich denken, so ein Blödsinn, jetzt kommt der Gender auch noch und das soziale Geschlecht, was soll das Ganze? Aber nein, als ich es fertig hatte und mit Ärzten, Ärztinnen sprach zu dem Thema, bekam ich die Rückmeldung, wunderbar, endlich schreibt jemand mal die geschlechtsspezifischen Themen auf, weil es gibt in jedem medizinischen Fach Unterschiede und die gehören beforscht. Und das war 2006, 2007. Also das war sozusagen der Start und ich habe dann 2010, 2011 für den damaligen Gesundheitsminister den österreichischen Frauengesundheitsbericht wissenschaftlich leiten dürfen. Und wir haben auf über 500 Seiten, und für die Hörerinnen und Hörer, es gibt diese Publikation immer noch im Netz verfügbar, habe ich dann mal alle Bereiche, Lebensbereiche einer Frau wissenschaftlich untersuchen dürfen mit Experten und Expertinnen aus ganz Österreich. Und wenn man da reinschaut, dann sind eigentlich die Unterschiede riesengroß zwischen Männern und Frauen.
Wenn man es nochmal ganz vereinfacht erklären würde, was genau ist Gendermedizin?
Also Medizin kennt jeder, die Versorgung und bei Krankheiten durch Mediziner und Medizinerinnen. Gendermedizin meint aber das soziale Geschlecht mit. Das heißt, wenn eine Frau nicht das Einkommen hat, dass sie sich die Medizin leisten kann, dann habe ich schon den ersten großen Unterschied. Wenn Frauen nicht in Medikamentenstudien mit einbezogen werden und die Dosis eines 75 Kilo Mannes bekommen, die dann vielleicht selber 50 Kilo haben, dann passt das doch nicht zusammen. Und das meint Gendermedizin.
Uschi Postl, wo spielt das jetzt in die Gynäkologie hinein? Vielleicht grenzt man vorher noch ab, was genau ist das Feld der Gynäkologie und wo kommt da die Gendermedizin ins Spiel? Spielt sie überhaupt eine Rolle?
Ja, spielt eine große Rolle. Übrigens, weil du gesagt hast, die Ärzteschaft war begeistert. Ich war ganz vor einer Woche mit Ex-Kolleginnen aus dem AKH am Abend weg und ich habe gesagt, ich bin eingeladen zu so einem Podcast. Und die Anästhesistin hat gesagt, was, bei uns auf der Intensivstation, da sind alle gleich. Also 2025. Und das ist echt interessant. Also die Gynäkologie beschäftigt sich mit der Gesundheit und Krankheit der weiblichen Sexualorgane. Wir sind ein Vorsorgefach, das heißt, Frauen kommen zu uns, Frauenärztinnen, jährlich zum Abstrich, ein Herzensanliegen, Vorsorge ist die HPV-Impfung zum Beispiel. Wir begleiten Frauen von der Pubertät, kümmern uns um die Verhütung, begleiten Schwangerschaft und Geburt. Wir beschäftigen uns mit der Menopause und begleiten Frauen bis ins hohe Alter.
Und die Gendermedizin spielt dann wo rein bei euch?
Also ich würde es jetzt ganz gerne an einem Beispiel bringen, und zwar Contergan. Jeder erinnert sich an den Contergan-Skandal in den späten 50er, Anfang 60er Jahre. Contergan war ein Beruhigungs- und Schlafmittel und wurde auch eingesetzt zur Behandlung der Übelkeit in der Schwangerschaft. Und dann ist man draufgekommen, 1961, 62, dass es zu schwerwiegenden Fehlbildungen der Extremitäten, also der Gliedmaßen kommt, also mit im Sinne von fehlenden oder verkürzten Gliedmaßen. Und dann ist man eben draufgekommen, dass man nicht ein Medikament allen Menschen geben kann. Und das war eines der ersten gendermedizinischen Erkenntnisse.
Eine klassische Frage, die sich der gelernte Österreicher, die gelernte Österreicherin immer wieder stellt, ist: Wozu braucht man denn das überhaupt? Annemarie, warum und wozu brauchen wir Gendermedizin?
Damit Frauen länger leben. Und Uschi, du hast es gesagt, auf der Intensiv glauben viele Anästhesisten, Anästhesistinnen, es gibt keinen Unterschied. Und wenn man sich dann die Mortalitätszahlen anschaut, wenn man sich den Outcome auf der Intensiv anschaut, den Blutkonservenverbrauch, dann sind es die Frauen, die in prekäre Situationen kommen. Und das kann in der heutigen Zeit nicht sein. Ich muss Forschung so betreiben, dass ich genau weiß, was muss ich tun bei Frauen, die wirklich dramatisch erkranken. Und nehmen wir nur das Beispiel Herzinfarkt. Ab dem 75. Lebensjahr steigt es beim Mann auf das 5-fache Risiko an, einen Herzinfarkt zu erlangen, bei der Frau auf das 9-fache. Und diesen Unterschied hätte ich gerne erklärt, warum Frauen hier ein schlechteres Ergebnis haben als Männer. Und da gilt es eben hinzuschauen.
Gibt es da schon genug Daten? Wurden da schon genug Daten auch von Frauen erhoben, um das überhaupt wissenschaftlich auswerten zu können?
Also mittlerweile sind im PubMed sehr viele Publikationen da. Man muss sich halt fürs eigene Fach interessieren und recherchieren. Ich mache immer bei den Medizinstudierenden an der Universität stelle ihnen die Aufgabe, sie sollen mal gescheit recherchieren und mal schauen, welche Publikationen es gibt. Und siehe da, es gibt überall Unterschiede. Nur man muss sich halt auch dem Ganzen widmen. Aber die Forschung ist erst in den Kinderschuhen. Ich muss die Zusammenhänge erklären, aber ich möchte auch die Ärzte und Ärztinnen ein bisschen in Schutz nehmen, weil sie tun ja oft dann zum Beispiel bei Neurologen, bei Psychiater, Psychiaterinnen gewichtsspezifisch dosieren. Und das ist ja schon der erste Schritt. Auch ein Anästhesist, Anästhesistin dosiert gewichtsspezifisch, und da fängt es ja schon an. Aber das müsste doch noch viel, viel breiter passieren. Und wenn man heute ein Medikament nimmt als Frau und sich nicht so ganz sicher ist, sind die Nebenwirkungen tatsächlich die, aber sie stehen nicht im Beipacktext, dann ist es gut, wenn man den Apotheker, die Apothekerin fragt, weil die wissen den Unterschied.
Also alle Fächer können profitieren von Gendermedizin. Wie denn die Gynäkologie insbesondere?
Frauen schildern Probleme anders, ja. Und darum ist ja der Herzinfarkt eigentlich also ein bisschen eine unterdiagnostizierte Erkrankung. Aber im Gegensatz dazu, glaube ich, ist die Depression bei Männern unterdiagnostiziert, oder? Das ist
genau so ist es. Mhm. Der Mann geht eher zum Stammtisch oder nimmt mehr Drogen, sprich Drogen jetzt Alkohol und sonstige Substanzen. Die Frau wird diagnostiziert, wenn sie weinerlich beim Hausarzt, bei der Hausärztin sitzt, dann kriegt sie sofort die Diagnose Depression.
Wann beginnt eigentlich das Feld der Gendermedizin? Wir haben vorhin gehört von 75-Jährigen und dem Herzinfarktrisiko, aber hat das schon Relevanz für junge Mädchen oder wird das erst bei älteren Patientinnen ein relevantes Thema?
Nein, das ist bei den jungen Mädchen auch schon Thema. Also wenn ich mir, ich habe eine Studie gemacht in Oberösterreich, Lebensqualität in Oberösterreich gemessen, und da sind es die jungen Mädchen, die in Rollen fallen, die sich hier im Selbstbewusstsein, in der Entwicklung eher einschränken. Die Burschen, die sind cool, ja, die sind einfach so, wie sie sind. Die sagen auch, ich bin gesund und habe nichts. Die jungen Mädchen sind die, die sich zum Geburtstag, zum 18. Geburtstag Implantate wünschen und alle möglichen Unterspritzungen, Aufspritzungen. Also da fängt schon an.
Wenn wir von den jungen Mädchen sprechen, dann gleich die Frage an die Gynäkologin. Wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt für den ersten Besuch bei Ihnen und Ihren Kollegen?
Also ich sage immer, wenn mit der Menarche, also das ist ja der Zeitpunkt der ersten Regelblutung, alles normal läuft mit nicht allzu schmerzhaften und nicht allzu starken Regelblutungen, muss man nicht sofort zum Frauenarzt gehen. Aber wenn Verhütung ein Thema wird, dann wollen die Mädchen auch zum Frauenarzt gehen. Und ich möchte den ersten Besuch bei der Frauenärztin, jetzt muss ich es gendern, möglichst nett gestalten. Das heißt, ich mache ein Gespräch, also es gibt ein Verhütungsgespräch, und dann folgt nicht sofort der Untersuchung, sondern ich spreche mal drüber, was sie sich vorstellt und welche Art von Verhütung sie sich vorstellt, und dann sage ich, okay, und jetzt treffen wir uns in 3 Monaten, und wenn du bereit bist, dann machen wir Untersuchung. Und wir da vorher ein bisschen beschreiben, wie läuft so eine Untersuchung ab. Man muss keine Angst haben vor einer Untersuchung. Und ganz wichtig, es passiert in einer Gynpraxis, soll in einer Gynpraxis nur das passieren, womit man einverstanden ist. Also wenn ein junges Mädchen sagt, okay, eine Untersuchung kommt für mich nicht in Frage, dann habe ich das zu akzeptieren. Und so mache ich das dann auch. Also das finde ich ganz wichtig, dass die Angst vor einer gynäkologischen Untersuchung einfach genommen wird den jungen Mädchen.
Ein ganz wichtiges Thema, aber auch eins, das erst seit kurzem die nötige Aufmerksamkeit bekommt, ist die Endometriose. 6-10% aller Frauen im gebärfähigen Alter sind davon betroffen. Erstens einmal die Frage, was ist es aus medizinischer Sicht, und ist jeder starke Regelschmerz automatisch auch gleich Endometriose?
Endometriose ist eine gutartige Erkrankung, bei der Gebärmutterschleimhautähnliche Zellen sich außerhalb der Gebärmutter befinden oder im Gebärmuttermuskel, also am Bauchfell, an den Eierstöcken, auch an sehr ungewöhnlichen Lokalisationen wie dem Zwerchfell, und kann zu massiven Problemen führen. Also Hauptsymptom, starke Regelschmerzen, Schmerzen, die vor der Regel beginnen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Oft kommt man erst drauf, wenn die Frauen nicht schwanger werden, dass vielleicht eine Endometriose vorliegt. Endometriose ist eine sehr unterdiagnostizierte Erkrankung, auch aus dem Grund, weil, damit muss ich uns Ärzte auch an der Nase nehmen, weil wir oft gesagt haben, naja, Regelschmerzen sind normal, da muss man durch. Das sollte nicht so sein. Also Regelschmerzen müssen ernst genommen werden. Aber die jungen Frauen sind oft sehr, sehr gut informiert und fragen schon nach Endometriose. Das heißt, man muss auch erklären, dass nicht jeder Regelschmerz eben gleich Endometriose ist, und ein bisschen evaluieren und auch mit der Untersuchung dann feststellen, ob wirklich eine Endometriose vorliegt. Also beim Ultraschall gibt es Zeichen, die für eine Endometriose sprechen. Die Laparoskopie, also die Bauchspiegelung, ist dann sicherlich der Goldstandard für die Feststellung einer Endometriose. Manchmal sage ich auch den Patienten, den jungen Patienten, dass die Therapie der Endometriose dann oft gleich ist, egal ob sie es haben oder nicht. Also das heißt, eine Pille zum Beispiel im Langzyklus oder eine Hormonspirale.
Männer können sich das oft gar nicht vorstellen, was das für eine Art von Schmerz ist. Annemarie, auch da wieder die Frage, welche Rolle spielt denn Gender, und ist es tatsächlich so, wie ja landläufig geglaubt oder gemeint wird, dass Männer und Frauen ein unterschiedliches Schmerzempfinden haben, oder dass vielleicht sogar Frauen Schmerzen viel besser aushalten als Männer?
Also Schmerzunterschied ist geschlechtsspezifisch. Männer und Frauen haben hier unterschiedliche Wahrnehmungen, und es ist ja auch gut so. Also es gibt ja auch, Morphium wirkt bei Frauen wesentlich besser als bei Männern. Also da gibt es auch Themen, die Männer betreffen. Die Endometriose ist natürlich das Thema, wo Frauen hier sehr stigmatisiert werden und wo ihnen hier nicht zugestanden wird, dass sie wegen ein bisschen Bauchweh vielleicht zu Hause bleiben, in Krankenstand gehen, während der Tage. Also das Thema wirkt in allen Bereichen und Frauen haben sich ja auch nicht getraut zu sagen, ich habe Schmerzen, ich kann nicht oder es geht mir schlecht, und das aber über die gesamte Lebensphase des geht dann ja weiter wieder bis zum Wechsel.
Nicht am Turnunterricht teilnehmen ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wo der eine oder andere Sportpädagoge, aber auch Sportpädagoginnen ein bisschen sensibler reagieren können.
Genau so ist es.
Ein großer Wendepunkt im Leben meiner Frau ist dann die Menopause. Wir machen jetzt einen großen Sprung, ich weiß. Auch ein Thema, das weitgehend tabuisiert ist, immer noch. Sprechen wir genug darüber? Wenn nicht, warum sprechen wir nicht genug darüber? Und sind Frauen generell genügend über diese Phase, über das Thema Menopause aufgeklärt?
Also ich finde, dass das Thema Menopause jetzt, also zumindest in meiner Praxis, wirklich in den Fokus rückt. Das heißt, die Frauen machen es zum Thema, also auch wegen solchen Podcasts. Also ich habe jetzt sehr, sehr viele Podcasts über die Menopause gehört, mir angehört, was Frauen bewegt und worüber sie dann im Podcast sprechen. Und also ich glaube, dass Frauen immer mehr auch aufgrund der Bücher, die jetzt so Bestseller sind wie Woman on Fire, ich glaube, fast jede Patientin, die in der Menopause bei mir ist, die hat Woman on Fire gelesen und dann wollen alle Hormone haben. Also das ist ganz, ganz interessant. Jahrzehntelang hat man nicht darüber gesprochen. Frauen haben ihre Wallungen stoisch ertragen und haben sie verschämt dann den Schweiß von der Stirn gewischt. Und jetzt ist die Menopause doch ein Thema, über das gesprochen wird.
Du hast jetzt die Wallungen schon angesprochen als eines der Symptome, als sehr präsentes Symptom. Gibt es noch andere, die vielleicht nicht ganz so dramatisch sind, aber wo sich dann der Wechsel schon ankündigt und die oft auch übersehen oder missinterpretiert werden?
Ja, die gibt's sehr wohl. Der Zeitpunkt der letzten Regel wird ja als Menopause bezeichnet und die Hormonumstellung beginnt schon sehr viel früher. Die Wechseljahre beginnen eigentlich mit einem Gelbkörperhormonmangel. Das heißt, die Blutungsstörungen wie unregelmäßige Blutungen, verlängerte Blutungen sind ja auch schon ein Zeichen einer vielleicht fehlenden Ovulation, also einen fehlenden Eisprungs. Und dann fehlt eben das Progesteron als erstes Hormon. Und das heißt, Blutungsstörungen wären ein erstes Zeichen der Hormonumstellung. Gelenksbeschwerden sind vielleicht auch nicht so typische Beschwerden, die im Wechsel auftreten können. Und ich sage halt immer, man soll Gelenksbeschwerden zunächst einmal anders abklären, ob kein Rheuma dahinter steckt oder andere Dinge. Aber wenn rheumatische Erkrankungen ausgeschlossen sind, dann würde ich den Wechsel schon auch als mögliche Ursache von Gelenksbeschwerden sehen. Stimmungsschwankungen, Depressionen, Schlafstörungen. Schlafstörungen sind oft sehr quälend und auch ein Grund, warum Wechselbeschwerden angesprochen werden bei mir in der Praxis.
Da kommt schon unter Umständen eine ganze Latte an Symptomen und auch Problemen zusammen. Anna-Maria Dieblinger, warum ist denn die Menopause auch in der Gendermedizin ein zentrales Thema? Worum geht's da? Mhm.
Frauen, die sich gerade im Wechsel befinden, sind dann oftmals nicht so belastbar und im Arbeitsalltag müssen wir ja funktionieren, Männer und Frauen. Und wenn wir dann Schlafmangel haben und den ersten Termin vielleicht in der Früh und 3-4 Stunden nur hinter uns haben, dann ist es oftmals schon sehr schlimm und auch zehrend, und das über nicht nur eine Nacht, sondern über viele Nächte, dann wird schlimm. Ich habe jetzt herausgefunden, dass in anderen Kulturen Frauen, wenn es ihnen nicht gut geht, sei es jetzt, sie haben Regelbeschwerden oder sie haben einfach mit dem Wechsel ein Thema, zu Hause bleiben und einfach 1-2 Tage nicht arbeiten gehen. Aber das ist ja bei uns überhaupt nicht üblich. Wir müssen funktionieren und oft in unseren Jobs werden wir halt als Frauen als verweichlicht hingestellt und man soll sich nicht so anstellen und man soll halt funktionieren. Das ist das Thema und das soll in der Gendermedizin beleuchtet und untersucht werden.
Hormontherapien sind gerade sehr im Trend. Eingesetzt werden diese bioidenten Hormone aber eh schon seit den 1960er Jahren. Was ist das eigentlich? Welche Wirkung haben diese bioidenten Hormone und wann sind sie als Therapie überhaupt ratsam?
Also ganz wichtig ist die Definition von bioidenten Hormonen. Bioidente Hormone sind Hormone, die in ihrer Struktur ident sind mit denjenigen, die unser Körper vor der Menopause in ausreichender Menge produziert. Also Estradiol, Estriol, Progesteron, Testosteron, DHEA. Wenn man jetzt von bioidenten Hormonen spricht, ist halt oft, jetzt wird's verwechselt mit Phytohormonen. Also zum Beispiel die Jamswurzel ist ein Phytohormon, wirkt hormonähnlich. In der Jamswurzel ist Diosgenin drinnen und aus Diosgenin wird Progesteron synthetisiert. Also das heißt, im Labor wird aus Pflanzen wie der Jamswurzel oder Soja Hormone gewonnen. Ja, und es ist nicht so, dass man, dass unser Körper das kann. Also aus Diosgenin kann unser Körper nicht Progesteron bilden. Man kann Pflanzen wie Soja, Jamswurzel, Rotklee zu sich nehmen. Das sind Phytohormone, aber es sind keine bioidenten Hormone und das wird oft verwechselt. Die Leitlinie sagt jetzt, dass man zur Behandlung von Wechselbeschwerden bioidente Hormone verwenden soll. Also idealerweise Östrogen, Estradiol über die Haut, also transdermal, und Progesteron über idealerweise, also ich verschreibe es zum Schlucken oder vaginal.
Also du sagst, du verschreibst. Solche Sachen verschreibt im besten Fall die Gynäkologin oder genau. Machen das auch andere Ärzte?
Also momentan ist es so, dass das Thema so in ist, dass es alle möglichen, nicht nur Ärzte, sondern auch andere Fachrichtungen zumindest, also beziehungsweise andere Berufsgruppen empfehlen. Also ich hatte diese Woche eine Patientin bei mir, die hat mir einen Hormonstatus vorgelegt und ich habe gesagt, warum, wer den angeordnet hat. Und sie sagt, meine Fußpflegerin macht eine Umschulung zum Hormoncoach. Und da haben wir dann gedacht, okay, jetzt wird das ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Also es sollte in den Händen von Ärzten bleiben. Und ich wundere mich auch, wer alle Hormone verschreibt, weil ich habe gerne eine Untersuchung vor einer Verschreibung von Hormonen. Also ich möchte wissen, wie die Gebärmutterschleimhaut ausschaut. Ich möchte wissen, wie die Patientin ausschaut, ob sie raucht oder ob sie 120 Kilo hat. Also das ist ja alles entscheidend. Und es gibt auch Online-Beratungen. Also da schreibe ich und der Computer ist geduldig und Papier ist auch geduldig. Und wenn ich schreibe, ich bin schlank und Nichtraucherin und brauche Hormone und schicke nur meinen Hormonstatus, dann ist das für mich keine ausreichende Diagnose. Also das heißt, ich muss die Frau sehen, ich möchte mit ihr sprechen, ich möchte Kontraindikationen ausschließen, um Hormone zu verschreiben. Also Zustand nach Brustkrebs zum Beispiel wäre sehr vorsichtig und würde es nicht verschreiben.
Also wir nehmen da jetzt mit, auf keinen Fall selbst herum experimentieren und doch auf ärztliche Expertise zurückgreifen und nicht von irgendwo irgendwas hernehmen.
Ja, genau so ist es. Ja.
Die Zeit schreitet voran, wir machen wieder einen Schritt, jetzt ist er nicht mehr ganz so groß, nämlich in die Postmenopause. Das ist fast die Hälfte des Lebens einer Frau. Annemarie, auch da nehme ich an, spielt die gendermedizinische Perspektive eine große Rolle.
Also generell in allen Lebensphasen der Frau gibt es einfach Unterschiede. Also da kann man nicht sagen, das ist jetzt vielleicht, sind es die jungen Frauen, es ist das Alter in der Mitte und dann die Frau im Wechsel. Also ich würde schon sagen, es ist einfach durchgängig. Es gibt überall Unterschiede und wir müssen aber erst lernen, mit Forschung genauer hinzuschauen und hier einfach Fragen zu stellen, wie geht's den Frauen wirklich im Leben, wo sind Belastungen, wo sind positive Dinge, wo sind aber auch Dinge, die der Frau fehlen, damit sie ein gutes, gleichberechtigtes Leben führen kann.
Wir haben ja auch gesagt, dass oft die Menopause mit der Pubertät der Kinder zusammenfällt und ja. Das ist dann ein den Sprengsatz.
Ja, genau, genau, genau. Also zu viele Hormone.
Mein Sohn hat, wie wir L17 gefahren sind, hat er gesagt, da haben wir gestritten und er hat gesagt, man musste deine Stimmungsschwankungen nachsehen, weil du bist ja in der Menopause. Und da war ich zutiefst gekränkt und habe gesagt, und du bist in der Pubertät und das ist mindestens genauso schlimm.
Ich möchte jetzt noch was auf etwas zurückkommen, was du vorhin schon angesprochen hast. Früher gab es hauptsächlich männliche Gynäkologen. Wenn ich mich an meinen ersten Besuch beim Gynäkologen, und ich brauche jetzt nicht zu gendern, erinnere, das war eher unangenehm, weil das war ein älterer, weißhaariger Mann. Ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Damals als junges Mädchen, auch bei den Radiologen war es so. Heute scheint sich das ein bisschen geändert zu haben. Es gibt immer mehr Gynäkologinnen, es gibt immer mehr Radiologinnen. Warum hat denn das so lange gedauert, bis die Frauen sich da auch durchgesetzt haben? Und was bedeutet denn das für die Patientinnen?
Also wie ich begonnen habe mit der Ausbildung 1998, da weiß ich zufällig die Zahl, weil die Frau Landesrat hat damals eine Erhebung gemacht, die war ja auch Gynäkologin, die Landesrat Stöger, und die hat eine Erhebung gemacht, da waren 8% der niedergelassenen Frauenärztinnen, Ärzte waren weiblich, 8%. Die Medizin wird weiblich, also das heißt, die Anzahl der Medizinstudentinnen ist ja weitaus höher als die der Medizinstudenten, Annemarie, da wirst du Zahlen haben. Genau. Die Zahl der Assistentinnen ist höher als die der Assistenten und leider, die Führungspositionen sind noch immer von Männern besetzt, die meisten. Also im AKH Wien gibt es auf der Gynäkologie jetzt eine Frau als Vorständin, aber die meisten Führungspositionen sind noch tatsächlich von Männern besetzt. Die Generation meiner Mutter, wie ich mit begonnen habe mit der Ausbildung, haben die Freundinnen meiner Mutter gesagt, was, deine Tochter wird Gynäkologin, wir gehen aber lieber zu einem Mann. Und jetzt ganz umgekehrt, wie der Sohn von einer Freundin von mir will Gynäkologe werden, und die Freundinnen haben gesagt, was, der will Gynäkologie machen, da geht ja eh keiner mehr hin zu einem Mann. Und das hat sich gewandelt. Also, aber ich denke doch, dass einfach die Medizin weiblich wird und deswegen auch die Anzahl der Gynäkologinnen höher wird.
Annemarie Dieblinger nickt und nickt und nickt.
Ja, gerade wenn es um die Führungspositionen geht. Also ich war ja vor etlichen Jahren in der Rolle einer Gleichbehandlungsbeauftragten und da habe ich bei einem Hearing einen Bewerber für ein Primariat gefragt, es waren ja überwiegend Männer, die sich beworben haben, wie es denn ist mit der gläsernen Decke, warum Frauen nicht dann in Führungspositionen kommen. Und der Bewerber hat damals gesagt, weil Frauen nicht strukturiert denken können. Und solche schrecklichen Aussagen, aber Männer in Führungspositionen zu hieven, das funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Frauen haben es doppelt und dreifach so schwer, wirklich hier auch eine adäquate Position zu bekommen, weil einfach diese Männerbünde immer noch sehr, sehr gut funktionieren und wir Frauen uns viel mehr zutrauen dürfen, dass wir auch so gut arbeiten, gleich gut arbeiten und nicht mehr leisten müssen als Männer.
Uschi Postl und ich haben jetzt kurz durchgeschnauft, tief durchgeschnauft bei diesen Aussagen. Ich möchte mit einem Zitat schließen. Und zwar hat die bekannte deutsche Schriftstellerin Ildikó von Kürti gesagt, wenn die Männer das gleiche Problem wie die Frauen hätten, dann wären Wahrnehmung und Rücksicht darauf schon viel größer. Hat da die Gendermedizin schon etwas wieder gut gemacht? Sind wir da auf dem richtigen Weg?
Wir sind am richtigen Weg, aber wir müssen noch weitergehen. Und laut Gender Gap Report wird es noch über 100 Jahre dauern.
100 Jahre hoffentlich nicht mehr. Keine schöne Zahl. Hat die Gendermedizin was verändert?
Also in der Gynäkologie definitiv. Wir sind, die Männer in der Gynäkologie sind Mangelware. Und ich möchte jetzt auch eine kleine Lanze für die Männer brechen. Es sind ja nicht alle Männer schlechte Gynäkologen. Und
Haben wir auch nie gesagt in diesem Podcast.
Und ich glaube, ein gesunder Mix ist sicherlich das Beste. Für jedes Fach eigentlich.
Ein toller Mix war dieser Podcast. Vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat Ihnen dieser Podcast gefallen, dann testen Sie doch auch die Welt der Frauen Printausgabe. Mit einem Abo des ältesten Frauenmagazins Österreichs unterstützen Sie wertvollen Qualitätsjournalismus für Frauen. Unser nächstes Heft erscheint am 15. April und wir widmen uns darin dem Thema Arbeit von unterschiedlichsten Seiten. Außerdem freuen wir uns über Post von Ihnen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann schreiben Sie uns doch bitte, was Ihnen daran gefällt oder auch, falls Ihnen etwas nicht gefällt, uns interessiert, was Sie sich in Zukunft von diesem Podcast wünschen, was Sie gerne hören würden, welche Themen Sie interessieren, wie lange der Podcast sein soll und alles, was Sie uns sonst noch zu sagen haben. Einfach eine Mail an info@welt-der-frauen.at schicken. Wir freuen uns auf Ihre Post. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Welt der Frauen Podcast wieder mit dabei sind. Alles Gute.